Loopings Talks.
Herzlich willkommen zu Loopings Talks, dem Podcast rund um berufliche Entwicklung und Veränderung in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Vanessa Zeilfelder. Ich bin Beraterin und Projektleiterin bei Loopings und ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast zum Thema Kompetenzen, Berufsbilder und Arbeitsmarktfähigkeit. Gerade in der Bankenbranche, aber nicht ausschließlich dort, verändern sich durch die Digitalisierung und den Wandel in unserer Arbeitswelt ganze Berufsbilder. Und damit ändern sich auch die Anforderungen an unsere Kompetenzen und Konzepte wie lebenslanges Lernen wollen in unseren Alltag integriert werden. Und vielleicht habt ihr in dem Zusammenhang schon von Skillaware gehört. Das ist eine nationale Kampagne der Bankenbranche, die sich genau mit diesen Themenfeldern beschäftigt. Und deshalb haben wir heute zu uns in den Podcast Dr. Franka Burkhardt eingeladen. Sie ist Organisationsentwicklerin und Programmleiterin von Skillaware und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Podcast. Hi Franka.
Hallo Vanessa.
Schön, dass du da bist. Bevor wir uns Skillaware widmen, magst du uns ganz kurz erzählen, wer du bist und was so dein Hintergrund ist?
Ja, das kann ich sehr gern machen. Wie gesagt, mein Name ist Franka Burkhardt und ich bin ursprünglich Sozialwissenschaftlerin, habe dann ein paar Jahre in Banken gearbeitet, teilweise im Risk-Bereich, teilweise oder größtenteils dann auch im Projektmanagement und habe parallel dazu, vor allem am Wochenende, doktoriert oder meine Promotion geschrieben und die drehte sich dann vor allem um Kulturentwicklung, organisationalen Veränderungen in Banken, jetzt in dem spezifischen Fall. Darauf habe ich mich dann später auch spezialisiert, organisationales Veränderungsmanagement und auch Organisationsentwicklung, aber immer mit diesem Background eben von eh schon übergeordneten Veränderungs- und Change-Programmen oder auch Projekten. Und ich darf zusammen mit meiner Mitarbeiterin Luisa Cimino die Kampagne Skillaware vorantreiben und gestalten. Das ist, wie du sagst, eine branchenweite Kampagne, finanziert durch die Sozialpartner. Und die hat zum Ziel, wirklich das Verständnis zu schärfen, was bedeutet es für jeden von uns, die Arbeitsmarktfähigkeit und damit verbunden natürlich den eigenen Mindset und auch die eigenen Kompetenzen kontinuierlich zu entwickeln, diese Verantwortung wahrzunehmen, aber auch, was tragen Firmen dazu bei und wie kann man sich unter Experten und unter Firmen austauschen, um da branchenweit eigentlich immer am Puls der Zeit oder der Entwicklung zu sein.
Ja, mega, mega spannend. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Hintergründe geben, wie Skillaware eigentlich entstanden ist? Also gab es dort einen gewissen Auslöser oder hat man irgendwann gesagt, so, jetzt ist es einfach an der Zeit, dass man sich mal solchen Themen genauer widmet? Wie genau lief das ab?
Ja, die Diskussionen haben ja bereits in 2018 und dann 2019 gestartet, der Sozialpartner der Bankenbranche, also die beiden Arbeitnehmervertreter, Organisationen, der Schweizerische Bankpersonalverband und der Schweizerische Kaufmännische Verband sowie die Arbeitgeberseite mit dem Arbeitgeberbanken. Und diese Diskussion über, wie kann man jetzt Entwicklung unterstützen, was braucht es auch für Ausbildungsmaßnahmen, die haben dann dazu geführt, dass verschiedene Experten, darunter auch wir, unser Input zum Besten gegeben haben und alle Experten sagen unisono dasselbe gesagt. Also mit reinen Ausbildungen kann man nicht die Leistungsfähigkeit in so einer sich schnell wandelnden, so auch sehr, sehr technischen digitalen Welt mit so hohen Anforderungen an die einzelnen Rollen eigentlich gewährleisten. Es braucht ein Schritt, der noch tiefer geht oder der noch weiter geht. Also nicht nur die fachlichen Zertifizierungen und Ausbildungen, die sind natürlich auch wichtig, sondern eben zusätzlich dazu muss ein Verständnis da sein, von was es bedeutet, ein leistungsfähiger Vorgesetzter zu sein, ein leistungsfähiger Mitarbeiter zu sein. Und da kommen eben die sogenannten transversalen Kompetenzen ins Spiel, die wir kennen unter Begriffen wie Selbstmanagement, Resilienz, aber auch Sozialkompetenzen oder Aktivitätskompetenzen, natürlich auch die Methodenkompetenzen. Und zusammen sind diese Kompetenzen, geben uns als Menschen eigentlich die Fähigkeit, in komplexen Umfeldern handlungsfähig zu sein. Und Und das zu verstehen, wie man das entwickeln kann, das war eigentlich das Ziel von Skillaware, oder ist es immer noch? Es ist aber heute auch immer mehr der Fall, dass diese großartigen Experten, die in Skillaware ihren Beitrag leisten, dass die auch immer mehr auf effektive Trainings- und Entwicklungsinhalte eingehen.
Das heißt, Skillaware ist nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für die Führungskräfte eine Anlaufstelle, um solche Fähigkeiten aufzubauen, um auch so ein Mindset aufzubauen?
Ja, man kann sich vorstellen, wenn man, weiß ich was, ist jetzt vielleicht kein romantisches Beispiel, aber ich weiß nicht, ich habe das früher immer so erlebt, wenn man etwas entsorgen möchte, ja, das Glas und der Karton und so, und da musste man an 100 verschiedene Stellen laufen oder fahren, dann war das immer total mühsam, ja. Und heute gibt's ja diese großen Stellen, wo alles zusammenkommt. Also ich habe da auch für alles quasi meinen Container, wo ich alles zusammen einwerfen kann. Also ein konzentrierter Raum voller Lösungen. Und eigentlich im übertragenen Sinne, natürlich handelt es sich hier nicht um Abfall, sondern im Gegenteil um Entwicklungsthemen. Aber das Prinzip des Raumes, der eigentlich all das zusammennimmt, wo man hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe eine Frage für, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Rolle oder wohin möchte ich mich entwickeln? Dann wird einem da geholfen oder zumindest wird man mit jemandem zusammengebracht, der einem da helfen kann. Wenn man Fragen hat zu einzelnen Kompetenzen, wenn man sagt, ich möchte mit meinem Team etwas machen und ich brauche da Inputs, seien das Faktenblätter oder Podcasts oder kurze Teaser, Trainings, was auch immer, da kann man zu Skillaware kommen. Man kann aber auch passiv bleiben und sich das einfach anhören, was Skillaware Jahr für Jahr in ihrem Schwerpunktprogramm eigentlich zusammen mit diesen Experten natürlich an die Frau und den Mann bringt.
Welches Schwerpunktthema hattet ihr dieses Jahr fürs 2022?
Wir hatten drei. Eins davon ist mir besonders wichtig gewesen, weil ich damals auch Projekte gemacht habe in dem Fachgebiet des Banking Operations. Und da gibt es ja auch so eine Interessengemeinschaft, die heißt Interessengemeinschaft Banking Ops. Und die kümmern sich eigentlich um das Thema, wie können wir mit der Digitalisierung sicherstellen, dass wir unsere Leute in diese neuen Berufsbilder und Rollenprofile rein entwickeln können. Und das ist auch fachlich, aber eben nicht nur. Und ein Teil von diesen Überlegungen hat Skillaware aufgenommen, so ein bisschen, woher weiß ich denn, wann diese disruptiven Veränderungen in meiner Rolle, in meinem Berufsbild als Banking Operations Spezialist kommen, wie gehe ich damit um, was bedeutet das ganz konkret für mich, wenn da Veränderungen anstehen, welche Kompetenzen kann ich wie trainieren, an wen kann ich mich wenden, das war ein Schwerpunkt. Ein anderer Schwerpunkt, der, ich glaube, auch außerhalb der Branche relevant ist, ist natürlich die psychische Gesundheit und damit verbunden die Kraft oder die Fähigkeit, sich auch in schwierigen Situationen im Prinzip immer noch auf den Beinen zu halten und sich gut zu fühlen, also eben eine gewisse Abwehrkraft zu haben gegenüber negativen Einflüssen oder auch anders gesagt die Resilienz zu stärken, das war ein zweites großes Thema. Da konnten wir mit Anja Peter ganz wundervolle Inhalte kreieren, aber auch mit dem Resilience Hub zusammen. Das dritte Thema war New Work und das ist natürlich ein Trendthema aktuell. Also wir haben all diese Fragen jetzt auch nach Corona, wie entwickelt sich jetzt die Arbeitsplatzsituation, was gibt es da für Möglichkeiten, auf was muss ein Unternehmen achten, wenn es auf gewisse New Work Philosophien, Maßnahmen, auch Kulturveränderungen eingeht, was sind die verschiedenen Bereiche, also People, Technology und Places. Und in diesem Thema New Work konnten wir mit Barbara Josef zusammenarbeiten und das ist wirklich ganz bereichernd. Hier haben wir sogar noch dann zusätzlich und im Auftrag der Arbeitgeber ein Lehrvideo zusammengestellt, wo sich auch die Banken zu Wort melden und da ihr Insight und ihre Kompetenz eigentlich zwecks quasi so gemeinschaftlicher Entwicklung zum Besten geben. Und das war sehr interessant. Und zusammengenommen sind diese drei Themen natürlich alle so ein bisschen dem Wandel unterworfen beziehungsweise repräsentieren diesen, eben einmal im Berufsbild, einmal in der eigenen Psyche und in der Arbeitsplatzgestaltung.
Ich stelle mir das auch total interdisziplinär vor, oder? Und sehr vielfältig mit eben die Personen, mit denen ihr jetzt zu tun habt. Die Themenbereiche hast du gerade schon angesprochen. Ist ja ein wahnsinnig breites Spektrum auch.
Ja, ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass man hier mit Experten, die ganz tief in einem Gebiet drin sind, zusammenarbeitet. Natürlich jetzt aus meiner Perspektive, die sehr viel Veränderungsprogramme begleitet, kommt man immer mit einzelnen dieser Aspekte in Berührung. Die einen kennt man etwas besser, die anderen etwas weniger. Aber das würde nicht reichen, um wirklich ein Bild zu vermitteln in der Tiefe. Und dank unseres Netzwerks oder dieser Experten, die sich da Jahr für Jahr engagieren und erzählen und Möglichkeiten geben, auch für Leute, die sich jetzt nicht viel mit dem beschäftigt haben, da sehr schnell einen Zugang zu finden, ist es eigentlich eine unglaubliche Tiefe, die Skillaware oder die Inhalte von Skillaware unterdessen hat.
Du hast vorher noch die Inhalte angesprochen, die ihr da zusammen mit den Experten und Expertinnen erarbeitet. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also ich weiß, ihr habt einen Podcast, aber wie kommen sonst auch noch eure Besucherinnen und Besucher mit euren Inhalten in Berührung?
Das ist eine schwierige und gute Frage, weil wir haben quasi diesen öffentlichen Teil bei Skillaware, also den Teil, den alle und jeder sehen kann und wo er mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Produkten auch gratis konsumieren kann. Und das ist am besten verfolgbar über LinkedIn. Und aber auch, wir werden jetzt die Webseite noch überarbeiten, auch über die Webseite www.skillaware.ch. Und dort kann eigentlich jeder, der sich sagt, ich habe eine Frage, die in irgendeiner Form mit Entwicklung, Arbeitsmarktfähigkeit, Kompetenzen, aber auch Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung mit sich bringen, sich interessiert dafür oder Fragen hat, kann da über www.skillaware.ch suchen, ob da Inhalte, Podcasts existieren, ob da aktuelle Schulungen angeboten werden etc. Ebenfalls kann jeder, der sagt, ey, ich verstehe gar nicht, wo ich stehe mit meinen Kompetenzen, was da überhaupt für mögliche Kompetenzen existieren, kann mal als erster Schritt, aber das ist wirklich, das wäre dann der erste Schritt in mehreren Schritten, kann er den Skillaware-Fragebogen ausfüllen und das geht eine Weile, da hat man schon 20 Minuten, da wird man an ganz verschiedenen Kompetenzen befragt und kriegt dann auch eine Auswertung, das ist auch über die Webpage direkt einsehbar und die ist absolut vertraulich, also nur der, der es ausfüllt, weiß es. Es gibt zwar die Möglichkeit, eine Drittevaluation einzufordern, aber auch das ist dann abgesehen davon, dass man die Leute natürlich anspricht, aber sonst weiß das niemand, die Resultate kennt auch niemand. Also vollständig anonym und sicher. Das heißt, man hat hier ein Feld, wo man sich dieser Reflexion über was gibt es eigentlich für Kompetenzen und was bedeutet das, wenn ich mich mit diesen auseinandersetze, hat man so einen sicheren Raum, um sich da mal diesem ersten Schritt zu widmen. Wenn man dann sagt, hey, ich möchte weitermachen, hat man ebenfalls die Möglichkeit, mit Skillaware-Laufbahnberatern zu sprechen oder eben auch beim internen HR ein Gespräch zu suchen und dann mögliche nächste Schritte, Trainings oder was auch immer einzuleiten.
Super. Also ganz viele Anlaufstellen.
Genau, also das für die äußere Sicht jetzt, was, wenn man eine Bank ist oder auch eine Führungskraft in einer Bank ist, dann scrollt man da vielleicht so durch und denkt sich, okay, wir haben jetzt zusammen als Team mal den Fragebogen gemacht, also jeder hat den gemacht und wir haben darüber diskutiert oder wir haben einen Podcast gehört und darüber diskutiert, aber wir möchten jetzt noch einen Schritt weitergehen oder wir haben ein Thema, das jetzt noch nicht abgebildet ist, dann kann man sich an Skillaware wenden und sagen, hey, habt ihr dazu was, könnt ihr dazu was erstellen und solange es im Rahmen des Möglichen ist, wird Skillaware dann antworten und das zusammen mit den Experten erstellen, zur Verfügung stellen.
Also dann auch so ziemlich customized.
Auf den Kunden zugeschnitten, genau. Aber im Rahmen des Möglichen, also natürlich können wir nicht irgendwie 20-tägige Ausbildung anbieten, aber es gibt halt auch immer wieder, dass man sagt, hey, wir haben sehr viele selber oder auch andere Experten, die super sensibilisieren können für Vorträge oder die mal einen Input liefern können, auch zu einem Teamworkshop und so weiter. Also das soll einfach eben dieser Raum sein, wo alles zentral zusammenkommt und wo man sich nicht darum kümmern muss, ach, wo kriege ich jetzt das Coaching noch her oder wo kriege ich jetzt die Information zu Sozialkompetenz noch her oder irgendwas. Das ist im Prinzip, ist bei Skillaware so, dass alle Fäden dort zusammenlaufen und wir dann jeweils gucken, wer für den Kunden oder für den Interessenten am besten unterstützen kann.
So profitiert man dann auch von eurem Netzwerk.
Genau.
Und was sind so die Beobachtungen, die du machst in Bezug auf, wie sich jetzt die Berufsbilder verändern in den Bankenberufen? Kannst du da vielleicht noch so ein, zwei konkrete Beispiele geben? Weil jetzt nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind unbedingt im Banking tätig, aber wahrscheinlich lässt sich das dann auch übertragen auf die Industrien oder die Berufsbilder, in denen sie unterwegs sind.
Ja, ich glaube, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil dieses Bankprofil, also der von außen gesehene Banker, den gibt es zwar schon, natürlich, aber das sind wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit der effektiven Berufsbilder in Banken. Also wir haben natürlich vom Hauswart bis zum Top-Manager, vom Frontberater, also den man als Kunden natürlich auch erlebt. Und da gibt es dann auch nochmal Unterschiede, welches Segment und in welchem Geschäftsfeld der jeweilige Kundenberater tätig ist. Wir haben Handel und Leute, die das abwickeln, ja, also diese ganzen Zahlungen, Kredite betreuen und abwickeln im Hintergrund, die man von außen gar nicht sieht. Man hat natürlich die ganzen Rechtsfragen und Compliance-Fragen, die durch Experten bewertet werden oder eben auch Risikoanalyse und nicht zuletzt natürlich das HR und die Organisationsentwicklung und so, die da quasi dafür guckt, dass die Organisation und die Menschen gut betreut sind. Also eine Bank ist ein komplexes System und nicht alle Berufsbilder wandeln sich gleich stark und nicht alle Berufsbilder sind in einem disruptiven, also in einem unglaublich starken Veränderungsprozess. Ganz besonders ist es dort betroffen, wo entweder große regulatorische Änderungen kommen, wobei das, also sie werden einfach immer mehr, aber es ist nicht zwingend so, dass es jetzt gerade disruptiv wäre. Was wir ja auch haben, ist natürlich Marktverhalten oder Kundenverhalten, das sich ändert. Da müssen die Berater müssen sich auf neue Produkte einstellen, auf neue Kanäle einstellen. Sie müssen vielleicht auch auf anderem Level beraten. Aber ganz sicher haben wir natürlich, und das kennen wir auch aus anderen Branchen, die Industrie hat das erlebt, schon vorher, dass natürlich mit technischen Adaptionen die Prozesse sich verändern und dass plötzlich gewisse menschliche Ausführungen nicht mehr notwendig sind, weil das jetzt ein Computer macht. Und das ist vor allem in den sogenannten Mid- und Backoffice-Einheiten oder eben in diesen Abwicklungsspezialisten, die dort vor allem betroffen sind durch diese Digitalisierung. Und das ist auch der Ort, darum habe ich gesagt, das ist ein von meinen Herzensthemen, dass dort eben diese disruptive Berufsbildentwicklung auch begleitet wird.
Was kann jede und jeder Einzelne so tun, dass man wie sicher gehen kann, dass man ja fit für den Arbeitsmarkt bleibt? Hast du da ein paar Tipps jetzt aus der Erfahrung mit Skillaware, die sich irgendwie rauslösen lassen?
Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, wir müssen uns verabschieden von diesem früheren Umstand, dass man 30 oder 40 Jahre lang, wenn man mal eine Ausbildung gemacht hat, einfach so ein bisschen on the job, so ein bisschen mitfließt und dass das dann immer gut kommt. Und es heißt auch nicht nur, weil gestern noch was gut war oder genügend war, dass es morgen noch genügend oder gut ist. Ich glaube, wir haben alle viel mehr Entwicklungsdruck, nicht Leistungsdruck auch, aber auch Entwicklungsdruck. Und selbst Leute mit hohen Abschlüssen kommen immer wieder in die Situation, dass sie plötzlich nicht mehr arbeitsmarktfähig sind oder nicht mehr so, wie sie sich das vorstellen. Man hat immer so im Kopf, das ist nur für Leute so, die vielleicht vom Bildungslevel her ganz grundlegend ausgestattet sind. Das ist auch ein Thema, wobei eben auch Leute mit, weiß ich was, Studien und Abschlüssen im tertiären Bereich oder im akademischen Bereich das genauso erleben können. Und dieses Verständnis für, ich muss eigentlich konstant an meiner mentalen Fitness arbeiten, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist ein bisschen zu wissen, worin bin ich gut und worin bin ich nicht gut und das nicht nur fachlich, sondern eben auch sich zu überlegen, wo kriege ich vielleicht Rückmeldungen von meinem beruflichen Umfeld, dass das noch nicht so optimal ist, kann ich nicht so gut präsentieren, habe ich Mühe, mit Konflikten umzugehen oder habe ich Mühe, mich selber so zu regulieren, arte ich immer in Stresszuständen aus oder habe ich extrem Angst davor, wirklich Entscheidungen zu fällen. Das sind dann so eben diese transversalen Kompetenzen, die natürlich der Leistung abträglich sein können. Und deshalb ist eine Entwicklung möglich und man kann das trainieren Und da gibt es kleine Online-Möglichkeiten. Es gibt im Alltag 1000 Möglichkeiten. Man kann sich auch begleiten lassen durch Leute, die das quasi on the job oder auch außerhalb mit einem trainieren. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dort eine Selbstreflexion durchläuft. Und dann muss man es nur noch machen. Und das ist dann der kleinste Schritt im Normalfall. Also der kleinste Schritt ist der, der am längsten geht. Aber so dieser Mindset von, ich muss das verstehen und ich muss mich mit dem auseinandersetzen, ist meistens die größte Hürde.
Total. Also das ist auch etwas, was wir immer wieder erleben, dass oft so diese Abstände, in denen man solche Reflexionen macht, die werden immer größer. Also man macht das vielleicht direkt in der Schule, was will ich jetzt später mal machen, worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut, dann macht man es vielleicht nochmal nach der Ausbildung, wenn man sich einen Job sucht oder man wechselt, aber eben die Spannen zwischen diesen Reflexionen werden immer größer und das ist eigentlich schade, weil da ganz viel Erkenntnisgewinn über sich selbst drinsteckt und damit ja auch so ganz viele Handlungspunkte, Anknüpfungspunkte dann für sich und die eigene berufliche Zukunft. Das ist definitiv auch was wir bei Loopings immer wieder so im Gespräch, im Austausch mit unseren Zielgruppen erleben.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich der Kernaspekt von Skillaware, das ist der Kernaspekt von jedem Laufbahnberater, von jedem Coach, dass er eigentlich zuerst mal nur an diesen Hürden hat, die jeder von uns hat. Also auch ich kenne das, obwohl ich mich ja praktisch nur mit so Themen beschäftige. Aber ich habe das bei mir auch, wenn ich dann irgendwo anstehe und dann denke ich so, nee, das kann jetzt nicht sein, dass ich das jetzt nochmal hier. Also, aber ja, doch. Und dann muss man halt nochmal lernen und dann muss man halt nochmal sich trainieren lassen und da muss man sich mit etwas auseinandersetzen, was man immer behauptet hat, ja, das bin jetzt halt einfach ich, das muss ich nicht lernen. Ja, wenn du in dieser Rolle bleiben möchtest, dann vielleicht schon. Und natürlich gibt es auch die Überlegung zu sagen, ich wechsle, also ich gehe einen anderen Weg, weil mir das überhaupt nicht zusagt, was ich da entwickeln muss. Aber auch hier braucht es Begleitung. Und da sind dann die Laufbahnberater, die Karrierecoaches sehr, sehr wichtig, dass man sie anspricht und da jemanden guten findet, der einen durch diesen Prozess begleitet.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass das nicht nur was ist, was man jetzt allein im stillen Kämmerchen machen muss, sondern vielleicht so dieser initiale Schritt, der beginnt bei einem selbst, aber dann gibt es ja auch wirklich so ein Netzwerk, fast schon so ein Ökosystem an Unterstützern, die einem dort unter die Arme greifen können oder zumindest ein Anfeuern auf dem Weg dahin machen, eben wie du sagst, muss man es dann am Ende ja doch selbst. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Ansatzpunkte und Herangehensweisen, Methoden, denen das machen kann. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass da eigentlich jede Person irgendwo auch was finden kann, was dann zu einem selbst passt und was einen dann so auf dem Weg ja unterstützen kann. Ich würde vielleicht nochmal zurückgehen auf das, was du vorhin angesprochen hast, gerade als ersten Punkt in Bezug auf Arbeitsmarktfähigkeit. Dieses kontinuierlich lernen wollen, sich weiterbilden, weiterentwickeln. Du sprichst halt ja auch immer von so einem Lern-Mindset oder Lernkultur. Wie kommen wir denn dorthin, dass wir sowas entwickeln? Und sowas wird man ja vielleicht nicht gerade geboren, sondern wie können wir uns dem nähern?
Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es bei uns auch eine gesellschaftliche, kulturelle Dimension hat. Also so diese, wenn ich noch lernen muss, dann habe ich was falsch gemacht. Also so dieser Zusammenhang zwischen Lernen und Fehlern. Und ich glaube, das ist wirklich das der Genickbruch der Arbeitsmarktfähigkeit, wenn man das denkt. Also es gibt praktisch kein Gebiet, wo ich nicht lernen müsste. Und das heißt nicht, dass ich in diesen Gebieten schlecht bin, aber ich darf halt nicht stehen bleiben und sich so aus den Lorbeeren ausruhen. Das geht schon eine Weile, also man muss nicht jeden Tag stressen. Aber irgendwie, man kann nicht sagen, ja, wann haben Sie denn das letzte Mal irgendwas in irgendeiner Form entwickelt? Sei es Ihre Kommunikation nochmal, ein bisschen Videoaufnahmen gemacht mit Profi zusammen, mal geguckt, wie wirke ich eigentlich? Oder mal wieder geprüft, habe ich eigentlich meine Arbeitsorganisation, habe ich das im Griff? Stresse ich mich mehr selbst, weil ich immer zu viele Bälle in der Luft habe? Oder habe ich dann eine Struktur für mich gefunden? Das sind auch Entwicklungsfragen. Oder eben auch, wie kann ich diese technischen Methoden unter einen Hut bringen? Kann ich all die neuen Applikationen bedienen? Oder brauche ich da vielleicht mal ein bisschen eine Auffrischung? Und das sind manchmal ganz kleine Sachen, die man dann einfach nicht macht. Und wenn man sie einmal nicht macht, ist das nicht so tragisch, dann kommt das zweite Mal, dann kommt langsam, fällt man zurück, dann wird der Berg immer größer, dann denkt man, oh nein, das ist ja nicht mehr machbar. Und dann kommen dann so Ausreden gegenüber sich selbst, so, ja, das bin einfach nicht ich. Ich kann einfach nicht Teams benutzen. Das ist nicht mehr meine Generation oder das ist nicht mehr, Leute wie ich machen das nicht. Dann sage ich immer, Leute wie du machen das nicht. Das machen ja alle von derselben Altersgruppe auch. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Das ist nur, weil man irgendwie dann Ängste entwickelt, weil einfach der Berg zu groß wird. Und deshalb eigentlich auch hier so, ist wie beim Sport, oder? Ich bin da ganz schlecht, also nicht, dass ich jetzt da besser wäre. Heute habe ich mit meinem Boxtrainer telefoniert, sagte, du, wann kommst du eigentlich wieder ins Training? Dann sage ich, ja, bitte keine Zeit und so. Das ist auch so, ich habe auch keine Zeit, aber was noch viel schlimmer ist, ich habe immer auch so einen Berg. Oder jetzt bin ich da eine Weile nicht gewesen, alle anderen haben voll weitergemacht. Wenn ich da komme, dann sehe ich aus wie das fünfte Rad am Wagen. Es ist einfach, es nervt mich und dann will ich es gar nicht erst machen. Das ist normal. Und dann braucht man vielleicht einen Kollegen oder eben auch einen Experten, der sagt, komm, so tragisch ist es nicht. Jetzt gehen wir vorher ein paar Mal joggen, dann ist auch schon wieder besser und dann kann man da ins Training gehen. Und ich glaube, diese Überwindung, dieses nicht Angst haben vor dem Berg, nicht das Gefühl haben, man hätte versagt, das ist unnötig. Aber es ist normal, dass man es hat, aber gerade bei uns in unserer Kultur, aber es ist nicht notwendig und es hindert einem daran, weiterzumachen.
Ja, und in diese Spirale kommen ja jetzt nicht nur die Mitarbeitenden generell, da kommen auch Führungskräfte rein, da kommen zum Teil auch Selbstständige rein. Also das ist, glaube ich, so eine Blockade, die in vielen von uns drin ist. Ganz egal, wo wir da eigentlich unterwegs sind. Gell?
Ja, das ist dann noch ein bisschen vom Umfeld abhängig. Also es gibt ganz tolle Arbeitsumfelder, wo dann der Peer, also die andere Führungskraft oder der andere Mitarbeiter auf gleicher Stufe oder eben auch der Vorgesetzte sagt, komm, nicht verzweifeln jetzt, das kriegen wir hin und das auch frühzeitig adressiert. Und da ist dann so eine Kultur von wir gehen den Weg zusammen. Oder kein Mann wird zurückgelassen, so in dem Sinn. Oder keine Frau. Aber sehr oft ist es halt so, man gerade in Wettbewerbsumgebungen, wo man dann sagt, ja, ich darf mir keine Schwäche anmerken lassen und die anderen tun auch alle sowas, könnten sie das oder können es vielleicht auch. Und ja, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, weil man verlangt von mir, dass ich das übermorgen schon leisten kann und so. Das ist natürlich alles dann ganz schlecht, weil man dann sich bereits in einer Zwangssituation befindet, entweder weil man im Wettbewerb ist oder weil einem die Zeit davonläuft. Und das sind dann immer oder sehr oft auch traurige Fälle, weil dann macht man es erst recht nicht, dann wird es noch schlimmer und am Schluss, und da haben wir auch drüber geredet mit in diesem Podcast mit dem RAF in Zürich, dass es dann eben so weit kommen kann, dass eine fehlende Kompetenzentwicklung, ein fehlendes Verständnis für die eigene Weiterentwicklung bis zum Ende meiner Arbeitsmarktfähigkeit führen kann. Und dann ist dann die Wiedereingliederung nicht einfach.
Ja, und der Berg, den man dann erklimmen muss, der wirkt dann halt noch höher. Und das erleichtert das sicher nicht, ja. Ja. Ich finde es auch spannend, was du vorher gesagt hast zum Thema, fragen wir uns eigentlich uns selbst generell, also wann haben wir das letzte Mal wirklich was gelernt? Aber das ist ja auch so ein Thema, was man ja ganz schön so in Dialog bringen könnte. Also wenn man sich mit Bekannten, mit Kollegen austauscht. Und ich habe das Gefühl, wir sind dort oft auch in so einer Kultur drin, wo man sich eher so darüber unterhält, was hat man jetzt so erreicht und die letzte Beförderung und hier das Gehalt steigt und da. Und es geht viel weniger eben um die tatsächliche Entwicklung von dem eben, welche Kompetenzen hat man erlernt, wo ist man gerade herausgefordert. Das finde ich manchmal fast ein bisschen schade, weil es vielleicht so ablenkt von dem, was schlussendlich auch den Arbeitsalltag erfüllend machen kann und die eigene Entwicklung irgendwo erfüllend machen kann.
Ja, aber das ist eben auch diese Kultur, die ich schwierig finde tatsächlich. Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel mein Beispiel. Ich habe doktoriert neben meiner Arbeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das gut kommt, ist nicht so hoch, weil ich einfach mich viel zu wenig mit der Doktorarbeit beschäftigt habe. Das hat dann irgendwann, konnte ich meine Disziplin ein bisschen adjustieren. Und das hat dann auch zum Schluss natürlich, oder nicht natürlich, hat es in dem Fall zu einem guten Resultat geführt. Und jetzt trage ich diesen Doktortitel, also ich trage ihn nicht die ganze Zeit mit mir rum, aber ich habe ihn jetzt einfach, oder? Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh krass, du hast doktoriert und so, das ist ja super, jetzt hast du einen Doktortitel, ja. Ja, ja, also das ist schon schön, obwohl ich habe jetzt noch nie an, also wenn ich an der Kasse bezahle bei Migros, hat noch niemand gesagt, ah cool, du hast einen Doktortitel, hast jetzt heute 50%. Also es ist jetzt auch nicht so, es öffnet einem jetzt nicht im Alltag alle Türen, aber es war ein interessantes Projekt oder ein ganz interessanter Prozess. Und dieser Prozess habe aber nur ich gesehen, also ich und mein Professor. Wenn ich dann gesagt habe, ja, ich weiß auch, ich stehe da an mit irgendeiner Überlegung oder irgendwas stimmt nicht mit der Datenerhebung oder es stimmt etwas, aber es ist einfach viel oder was auch immer dann das Problem war, darüber konnte man nicht reden. Zum einen, weil es A, niemanden interessiert und selbst die, die es interessiert, da hat man immer Angst, stell dir mal vor, ich sage denen jetzt, ich habe ein Problem und dann am Schluss würde ich das nicht erfolgreich hinter mich bringen, das wird richtig peinlich. Also sag mal nicht, ja, ja, ich bin am Schreiben, ja, ich melde mich dann, wenn ich den Doktortitel habe. So. Und das ist, wie wir funktionieren sehr oft. Also wir reden nicht über diesen Prozess der Entwicklung. Und jeder, der doktoriert hat, der das ernst genommen hat, der x 100 Seiten produziert, der tausende Seiten, also je nach dem Fachgebiet, wo man doktoriert, hat man relativ viel Papier, liest und macht oder eben auch Experimente macht er im naturwissenschaftlichen Bereich, der weiß, manchmal ist es zum Verzweifeln. Und da kommt man an die Grenzen mit dem Selbstmanagement und man kommt in tausend Momenten, denkt man, das schaffe ich nie und das ist doch alles Blödsinn und was mache ich da überhaupt? Und dieser ganze Prozess ist totgeschwiegen. Das Einzige, was wir reden, ist, ja, sie ist super, sie hat einen Doktortitel. Und dabei ist ja eigentlich der wirklich interessante Prozess in dem Ganzen drin. Wäre eigentlich zu sagen, hey, wie hast du denn deine Arbeitszeit und deine akademische Zeit koordiniert? Auf was musstest du verzichten? Wie hast du es geschafft, Zweifel zu überwinden? Das ist zum Beispiel, weil ich Freunde habe oder eben auch einen super coolen Professor hatte, der dann gekommen ist und geredet hat und gementort hat und so weiter. Diese Doktorarbeit ist nicht einfach mein kognitives Vermögen. Da war eine ganze Mannschaft dabei, die immer wieder mal angestoßen hat und wieder mal Stress reduziert hat und so weiter. Das ist Entwicklung. Jede Entwicklung ist so. Und deshalb können wir es auch nicht alleine schaffen.
Ja, und jede Entwicklung, wie du sagst, ist ja eigentlich fast so eine Achterbahnfahrt und die hat Aufs und Abs. Und deswegen heißen wir auch Loopings, weil wir auch ganz so hinter diesem Bild stehen von dem Looping. Also einmal in den Perspektivwechsel zu haben, die Welt steht Kopf und das fühlt sich mal total erfrischend an und mal fühlt sich das aber auch total beunruhigend an und dann rutscht man wieder raus und man kommt an einem anderen Punkt raus, an dem man vielleicht angefangen hat, hat sich verändert, hat sich weiterentwickelt, aber es ist ganz und gar nicht einfach nur so eine gerade Autobahn, auf der man sich bewegt. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder so vor Augen halten, wenn wir uns auf so einen Weg begeben. Eben, es ist eine Achterbahn, aber es ist auch einfach wahnsinnig spannend. Und eben, wie auch vorher schon gesagt, so im Dialog mit anderen, da auch genauer hinzuhören, davon auch zu lernen, von den Erfahrungen, die andere da gemacht haben, um zu merken, ja voll, in dem Bus sitzen eigentlich ganz viele und das verbindet uns auch und das bringt uns auch weiter, wenn wir uns den Hürden stellen, weil eben, wie du sagst, es war am Ende ein total spannender Prozess, deine Doktorarbeit. Ist es jetzt der Titel oder war es der Weg dorthin? Wahrscheinlich eher das Zweite. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch so ein, zwei Punkte, die du unserer Zuhörerschaft mitgeben möchtest? Vielleicht einen Tipp, den man jeden Tag ausprobieren kann oder irgendwas, was ihr noch so aus der Zeit von Skillaware gelernt habt, was alle wissen sollten?
Also ich kann zwei, drei kleine Punkte sagen, die ich entweder selbst erlebt habe oder die ich von anderen gehört habe. Und das erste wäre, so den Überblick nicht zu verlieren, wo man persönlich steht und wie es einem auch persönlich geht. Weil da jagt ja ein Tag der andere und am Schluss weiß man doch nicht, wie man das Jahr verbracht hat. Und da gibt's so eine kleine Übung, die gibt's auch als App. Da kann man sich am Morgen verschiedene Fragen verschiedene Antworten geben auf Fragen, nämlich, auf was freue ich mich heute? Wie geht es mir heute? Einfach so ein paar Stichworte. Also das muss nicht so ein riesen Diary-Eintrag sein, aber ein paar Stichworte. Und am Abend sagt man, okay, was waren die schönen, guten Momente? Und was habe ich heute gelernt? Und wenn man das konsequent macht, also nicht all 15 Tage einmal, sondern konsequent, dann erstens hat man einen besseren Überblick. Man hat wie so eine Selbstreflexion in die Tagesroutine eingebaut. Und zweitens, weil man sich vor allem auch auf die positiven Elemente konzentriert, hat das hat das wirklich einen sehr, sehr guten Effekt auf die psychische Stabilität. Es geht einem besser, weil man sich eben normalerweise immer so ein bisschen auf die Stressfaktoren konzentriert und da eben ganz bewusst auf die guten Faktoren. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich konsequent mache, ist mit, entweder wenn man das im Freundeskreis hat, sei es ein Trainer, ein Coach, ein Psychologe, was auch immer die Leute dann als eigentliches Fachgebiet mitbringen, dass man sich eins, zweimal im Jahr wirklich eine Stunde, zwei Zeit nimmt, um mit dieser Person sich selbst zu reflektieren. Bin ich noch am richtigen Ort? Was ist die effektive Motivation, dass ich das hier alles eigentlich mache? Wo sehe ich noch Punkte, die ich entwickeln müsste? Also, dass man wirklich mal so ein professionelles, wenn auch vertrautes Feedback hat, wenn man jetzt keine Person hat im erweiterten Freundeskreis, der das mit einem ganz persönlich durchmachen kann, kann man das natürlich auch bezahlt wirklich beim Profi einkaufen. Aber wichtiger, ob es jetzt ein Geschäftsverhältnis ist oder ein freundschaftliches Verhältnis, ist eigentlich, dass die Person das als Beruf hat oder davon sehr viel versteht, damit auch diese Reflexion dann gut abläuft. Und das Dritte ist, immer wieder gucken, wir müssen alle Geld verdienen, das ist richtig, und wir müssen alle Leistung bringen und da müssen wir noch Weiterbildung machen. So, man sollte mindestens einmal in der Woche sagen können, man hat so richtig Spaß gehabt, hat was für sich selbst gemacht, weil wenn man den Stresslevel mit all diesen Anforderungen zu hoch hält, dann lernt man nicht mehr und dann entwickelt man sich auch nicht mehr. Und Spaß zu haben und einfach mal was für sich zu machen, weiß ich, weil man ein Stück Wald hat, da ein bisschen rumförstert oder mit den Hunden spazieren gehen oder was auch immer, dass man das für sich macht, das ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank, Franka, für deine Zeit und die wertvollen Tipps hier im Podcast. Ich fand es mega spannend, mehr über Skillaware und eure Arbeit zu erfahren und bin schon ganz neugierig auf eure zukünftigen Projekte.
Sehr gut. Es hat mich sehr gefreut.